was die ältere Generation vorlebt, ist womöglich gar nicht unbedingt kopierbar oder gar nicht wünschenswert, dass es kopiert wird.
Wir Deutschen sind ein Land voller Abstauber. Wir stehen im Strafraum, machen keinen Meter zu viel und warten auf die perfekte Hereingabe. Übersetzt heißt das, wir bekommen billiges Gas aus Russland, haben Absatzmärkte in China und bekommen kostenlose Verteidigung durch die USA. So läuft das aber nicht mehr, weder auf noch abseits des Platzes. Deutschland muss sich also strecken, das Spiel selbst in die Hand nehmen. Innenpolitisch müssen Reformen und Veränderungen her. Nur wie das System umgestellt werden soll, darüber herrscht Uneinigkeit. Wie viel Verantwortung tragen die alten Recken, wie viel der Nachwuchs? Und wie viel kann man seiner Mannschaft, also dem Bürger, zumuten? Und wir fragen unseren Gast, welches Thema wir in dieser Woche übersehen haben. Und dieser Gast ist Jörg Thaddäus. Er ist Moderator, Podcaster, Schriftsteller und vor allem Beobachter des politischen und gesellschaftlichen Geschehens. Jörg, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Und ich begrüße Florian Harms, der Online-Chefredakteur. Florian, schön, dass du da bist.
Ich bin auch gern dabei.
Und ich bin Christine Brauer und führe Sie durch diesen Podcast. Jörg, wenn wir auf deine Biografie schauen, du bist in Dortmund geboren, dein Vater war Elektriker, deine Mutter Friseurin, du hast dein Studium abgebrochen und trotzdem würde ich mal sagen, du bist deinen Weg gegangen und hast was aus dir gemacht. Wie unbequem war dieser Weg?
Puh, wie unbequem. Naja, also das war, glaube ich, nie die Frage. Ich war zwischendurch total enthusiastisch und begeistert und dachte, boah, ich darf es jetzt nicht verreißen. Ich darf jetzt keinen Quatsch machen. Also ich habe davon geträumt, zum Radio zu dürfen. Dann war ich plötzlich irgendwann da und dachte, ja, jetzt, Alter, mach jetzt keinen Fehler und arbeite, damit alle sehen, wie fleißig du bist. Und du hast es gesagt, durch meine Familie hat es vor allen Dingen so ein Proletarier Stolz gegeben, also wer trinkt, kann auch arbeiten. Arbeit ist das Zentrale. Das war auch, hat auch seine Schattenseiten, weil zum Beispiel ein Nachbar hat seine Frau verhauen, hat dann meine Mutter gesagt, naja, aber er geht arbeiten, so als sei das für sich eine Tugend. Und daran habe ich mich aber gehalten. Ich fand manches unangenehm, also ich war im Supermarkt zu arbeiten, da war ich so ganz am Ende der Nahrungskette, das hat mir nicht so gut gefallen, aber dann wurden die Jobs ja auch immer besser. Ich habe an der Tankstelle gearbeitet und habe da die Älteren werden sich noch erinnern, Andreas Möller, als er noch beim BVB spielt, hat bei mir getankt. Und
oh also mein das, Gott.
Ja, Mailand oder Madrid?
Ja, das war er nicht.
Hauptsache Italien.
Das war Jürgen Wegmann. Glaube ich. Und war das Jürgen Wegmann? Ich glaube, ja.
Das war Andreas Möller. Ich wette einen Zehner drauf, dass das Andreas Möller war.
Obwohl, da kann ich nicht.
Können wir das irgendwie noch hinterher erklären?
Das reichen wir nach. Die Wette ist ja hier aufgenommen.
Jürgen Wegmann. Aber ich fand das viel zu arbeiten nicht durchweg anstrengend. Und vor allen Dingen das, was wir machen dürfen, das ist ja auch immer nah an der, ja, ich will jetzt nicht sagen Berufung, klingt so ein bisschen, als hätte man die Matthäus Passion komponiert, aber es ist natürlich eine Sache, die einen ja auch erfüllt. Und deswegen ist das schwer zu sagen, ob man sich deswegen zu sehr ausbeutet. Also ich meine, das könntet ihr ja auch beantworten, die Frage, wie bequem ist es?
Ja, wie bequem? Oder ist das eine Eigenschaft, die jetzt der jungen Generation fehlt, Florian?
Du meinst dieser Fleiß, dieses Reinhauen? Genau. Soweit ich das beobachte, haben die schon viel Energie, aber sie setzen sich vielleicht für anderes ein. Also nicht so sehr für dieses Weiterkommen und ich schaff's jetzt irgendwie und ich streng mich ganz dolle an, damit ich im Beruf was werde, sondern dann vielleicht eher für die Freizeit. Oder für auch einen Impuls, ich will die Welt verändern. Also wir haben es zum Beispiel gesehen bei der ganzen Klimabewegung, war schon eine enorme Energie dabei. Ich glaube nicht, dass man einfach pauschal über einzelne Generationen urteilen kann. Aber ich bin bei dir, wenn ich so ein bisschen im Subtext deiner Frage höre, dass wir hierzulande echt Gas geben müssen jetzt. Also wir haben viel zu lange uns ausgeruht auf den Wohltaten, die die Altvorderen für uns erarbeitet haben.
Aber das ist ja nicht eine Meinung, die ich exklusiv habe. Zum Beispiel unser Vizekanzler Lars Klingbeil hat ja in dieser Woche gesagt, wir Deutschen werden insgesamt mehr arbeiten müssen. Jörg, ist das so?
Womöglich, also da, ich bin da bei Florian mehr anstrengend, natürlich, selbstverständlich. Nur so, das ist die Frage, wie sagt man das? Also wenn wir da wieder eine Fußballanalogie nehmen, wenn ich der Trainer bin und ich möchte die Leute ermuntern, dass sie sich wirklich anstrengen, dass sie alles aus sich rausholen, dann wissen wir von Leuten wie Jürgen Klopp, dass es natürlich häufig positiv funktioniert. Und die Rede, die Lars Klingbeil vor der Bertelsmann Stiftung gehalten hat, die hat mich jetzt nicht mitgerissen. Was auch nicht verwunderlich ist, weil er ist in einer unguten Situation. Es ist trüb um ihn herum. herum. Aber tatsächlich muss das anders klingen. Und gerade wenn man die jungen Leute anspricht, ich glaube, das hätte mir nicht gefallen, wenn mein Vater jetzt gesagt hätte, ja Jörg, du musst dich auch ein bisschen mehr anstrengen. Das fände ich nicht angenehm. Musste da auch Lehre annehmen. Ich erinnere mich an einen Moment, als ich auf dem Balkon der Frankfurter Alten Oper bei einer Wirtschaftsjuristenveranstaltung war und Leute 20, 25 Jahre jünger als ich, also zu dem Zeitpunkt so 30 oder sowas. Und das waren alles Männer, die Prädikatsexamen gemacht hatten in Jura und die es jetzt in die besten Wirtschaftskanzleien Deutschlands geschafft haben, die aber so ähnlich, wie Florian es gerade sagte, für sich entschieden haben, wir setzen einen anderen Schwerpunkt. Wir werden uns nicht absichtlich nicht wie die Generation vor uns total selbst ausbeuten. Weil dann haben wir zwar viel Geld womöglich, wir können es nur überhaupt gar nicht ausgeben, weil wir sind die ganze Zeit in diesem Büro. Und das habe ich verstanden. Da habe ich gedacht, ja gut, was man da als Maxime jetzt vorlebt oder was die ältere Generation vorlebt, ist womöglich gar nicht unbedingt kopierbar oder gar nicht wünschenswert, dass es kopiert wird.
Florian, müssen wir mehr arbeiten oder einfach anders arbeiten, effektiver arbeiten?
Ja, vor allem müssen wir uns entscheiden, welche Rolle wir spielen wollen in dieser Welt, die ja immer stärker verschränkt ist. Ich war gerade vergangene Woche in China, in Shenzhen, und habe mir dort angeschaut, wie diese Lieferketten zustande kommen. Und wenn man das mal an einem der wichtigsten Instrumente, die es jetzt so weltweit gibt, betrachtet, nämlich den Chips, diesen Halbleitern, dann ist das wirklich eine hochkomplexe Geschichte. Von den seltenen Erden am Anfang über diesen Quarzsand bis hin dann zu den Infrarotgeräten, die die Chips prägen, bis dann am Ende irgendjemand diese Chips einbaut in Computer oder Kühlschränke oder sonst was, ist das eine Kette, an der eine Vielzahl von Nationen beteiligt ist. Und wenn die nicht zusammenspielen, dann gibt's keine Chips. Und dann können wir hier auch keine iPhones kaufen. Und da muss man sich dann schon mal überlegen, wenn man in so einer Welt lebt, dann muss man sich doch auf seine eigenen Stärken besinnen. Was können wir denn als Land? Wir sind eine Ingenieurnation, wir sind sehr erfindungsreich, wir haben Wohlstand, wir haben eine vergleichsweise gute Bildung in diesem Land, auch wenn man immer drüber meckern kann, dass sie doch nicht gut genug ist. Was können wir dazu beitragen, um dauerhaft diesen Wohlstand hier zu bewahren und am Ende vor allem unsere Freiheit zu bewahren, den Rechtsstaat zu bewahren? Denn das habe ich in China wirklich gesehen, so erfolgreich die ökonomisch auch sein mögen. Das ist ja echt also eine fürchterliche Orwellsche Diktatur dort, ein Überwachungsstaat, ja, Kameras in jedem Winkel der Stadt. Das können wir nicht wollen. Also ich komme wieder zurück, bevor ich zu weit ausschweife. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden, welche Rolle wollen wir spielen. Und dann kann eine Folge sein, dass wir sagen, wir müssen uns jetzt richtig anstrengen. Aber da reicht halt nicht so ein Appell wie gerade von Klingbeil, mit dem man noch nicht mal seine eigenen Genossen überzeugt hat, sondern da muss mehr passieren und wir können das auch nicht allein der Politik überlassen. Das muss eine große gesellschaftliche Debatte sein.
Ich habe vergangene Woche auch eine sehr weite Reise unternommen, nämlich nach Düsseldorf. Das war nicht ganz schön.
Da gibt es aber keine Überwachung.
Oder? Nein, da gab es keine Überwachung. Aber es gab eine Drohnenmesse. Also im Prinzip wie so ein Spielplatz für große Jungs. Ganz viele Drohnen-Neuentwicklungen. Und da haben Leute das beherzigt, was Florian gerade gesagt hat. Gerade ich traf junge Männer, ein Lennart von der Technischen Universität in München. Und da sah man, ja natürlich gibt es diese ganze Expertise, diese jungen Männer, das ist ein Club, das ist ein akademischer Club von jungen Männern und viel zu wenigen Frauen, die an tatsächlich unbemannten Flugkörpern arbeiten. Das heißt so Unmanned Aerial Vehicle nennen die das, weil das ist ja eine internationale Welt. Und die sagen, wir bauen ganz schnell die schnellste Drohne der Welt. Und das, wenn man sie dann fragt, und das finde ich ist eigentlich eine tolle Ambition, ja Lennart, warum willst du denn eine Überschallgeschwindigkeitsdrohne bauen? Dann ist im Prinzip die Antwort, weil wir es können. Und das fand ich sehr mitreißend, muss ich sagen. Die sind alle, also Lennart jetzt von diesem Club, dann war ein Vertreter da von dem bewaffneten Arm der Firma Quantum von Stark. Die haben auch eine Drohne neu gebaut und die sind viel, viel schneller als die großen Tanker, als die großen Unternehmen. Und darauf sind sie zum einen stolz und zum anderen ist das natürlich auch zukunftsweisend. Und zum dritten kamen die mir wahnsinnig weit weg vor so einer Lars Klingbeil-Rede, vor so einem ermattelten Publikum in der Bertelsmann-Stiftung. Das muss man auch sagen.
Aber das ist jetzt ein Beispiel. Generell ist es ja so, wir Deutschen waren mal ganz weit vorn in der Ingenieurskunst. Jetzt China hat uns da schon so ein bisschen, ich will nicht sagen den Rang abgelaufen, aber schon aufgeholt. Wir Deutschen waren für Pünktlichkeit bekannt. Ich meine, bei der Bahn funktioniert das mal besser, mal schlechter, in den meisten Fällen eher schlechter. Das sind nur so kleine Beispiele und so diese gefühlten Wahrheiten. Ist das wirklich so?
Schwer zu sagen, aber wenn man sich das Ganze mal im Verlauf der Zeitläufe anschaut, der Weltgeschichte, dann sieht man ja eine Regel, die wiederkehrt seit Jahrtausenden. Ich glaube, Gibbon hat es damals auf den Punkt gebracht, ein berühmter Historiker, der es über das Römische Reich geschrieben hat, Empires rise and fall. Also Zivilisationen steigen auf, erreichen ihre Blüte und wenn sie die erreicht haben, dann werden sie vielleicht etwas bequemer, sie beschäftigen sich eher mit sich selbst und irgendwann steigen sie wieder ab. Vielleicht ist das auch bei uns in unserem Fall so. Das muss aber gar nicht schlimm sein und das muss auch gar nicht bedeuten, dass jetzt hier überall die Lichter ausgehen, sondern dass wir uns vielleicht zurückbesinnen auf die Stärken, die wir haben. Dazu mag auch Pünktlichkeit zählen, wobei da wahrscheinlich andere Nationen mittlerweile sogar, ja, noch ambitionierter sind als wir. Das war auch wiederum kleine Anekdote aus China so. Da darfst du zu keinem Termin zu spät kommen. Und du darfst zu keinem Termin zu spät kommen, bedeutet keine 30 Sekunden.
Im Ernst? Sonst
verlierst du dein Gesicht. Das ist maximale Unhöflichkeit. Das ist wie, wenn du kommst und dem anderen erstmal eine ins Gesicht haust. Du kommst nicht zu spät. Das heißt, du fährst eher eine Stunde vor dem Termin los, selbst wenn der Weg nur eine Viertelstunde vielleicht dauert, um dann dir noch vor der Tür die Beine zu vertreten. Oh. Wir kamen tatsächlich mal an einer Stelle zu spät, war nicht gut, gar nicht gut. Und so, also ganz so hart ist es ja hierzulande nicht oder nicht mehr. Aber wir haben andere Qualitäten. Also was du gerade erzählt hast über die Drohnenmesse, finde ich fantastisch. Es gibt auch an anderen Stellen. In der ganzen künstlichen Intelligenz, die jetzt allerorten im Munde ist, gibt es tatsächlich super gute deutsche Firmen, die da vorne mitforschen, die neue Modelle entwickeln, die tatsächlich das verschränken mit dem berühmten deutschen Maschinenbau. So, also da geht schon was. Aber das überwölbende System, wie wir das Ganze organisieren, welche Rolle der Staat dabei hat, also die berühmte Staatsquote, wie viel Geld nimmt der Staat von Unternehmen und Bürgern in die Hand, um es dann irgendwie anders zu verteilen, über 50% ist einfach viel zu groß. So, das muss niedriger sein, damit die Eigenverantwortung von allen Akteuren in diesem Land, Bürger wie Unternehmen, wieder größer werden kann.
Und da muss man ja noch dazu sagen, dass uns da als Medienleuten eine gewisse Verantwortung zufällt, die wir nach meiner Meinung noch nicht wirklich wahrnehmen, weil es in Deutschland ganz viel Klugheit gibt. Wenn wir jetzt hier aus eurem Studio losgehen, wir können auf eine regelrechte Achse des Wissens gehen. Das ist, wenn wir die Invalidenstraße runtergehen, hier in Berlin-Mitte, hier sammelt sich so viel naturwissenschaftliches Wissen an. Das hier ist das Naturhistorische Museum nicht weit weg. Das ist eine spektakuläre Forschungseinrichtung des Leibniz-Instituts unter anderem. Und es gibt so viel Wissen hier. Das ganze Ruhrgebiet ist eine einzige Wissensachse mittlerweile geworden. Da gibt es andere Standorte in Deutschland auch. Nur was wir natürlich nicht unbedingt machen, ist diese Leute veröffentlichen. Was wir machen ist, wir befragen uns als Journalisten gegenseitig in Talkshows.
Ich meine, wer sitzt jetzt hier?
Wir jetzt hier, ja gut, das ist jetzt unser Refugium, aber in den Talkshows beispielsweise, da frage ich mich, warum sind da nicht mehr Kapazitäten zu sehen? Warum ist da nicht ein deutscher Nobelpreisträger zu sehen vom Max-Planck-Institut für Kohlenstoffforschung, der aus einer pazifischen Paradieslage in La Jolla bei San Diego nach Mülheim an der Ruhr gegangen ist, weil die Forschungsbedingungen besser sind. Deswegen ist der da hingegangen und diese Leute sind zu unbekannt. Wir müssen, weil ich glaube, dann jüngere Leute sagen dann, ah, wow, den sehe ich da, aha, so hat er das gemacht, dann will ich das vielleicht mal nachmachen. Und deswegen ist unser Job, weil wir haben ja alle drei entschieden, dass wir nicht so gerne unser Leben in einem Labor zubringen oder an einer Rechenmaschine, wo komplexeste Sachen berechnet werden. Oder die DNA, habe ich auch einen fantastischen Wissenschaftler kennengelernt, einen Archäogenetiker, der die DNA von Neandertalern enträtselt hat. Die enträtseln nur DNA, die älter ist als 100 Jahre. Und das ist total faszinierend, wie die das machen und was sie dir da. Und das Tolle ist, alle von denen reden gerne mit einem. Man muss sie nur mal fragen. Und dann haben wir Vorbilder und dann können wir sagen, okay, das ist unsere Exzellenz, der eifern womöglich auch jüngere Leute nach.
Stattdessen sitzen in den Talkshows Herr Klingbeil und Herr Dobrindt.
Okay, ich merke schon.
He said, she said.
Genau.
Also die Kritik habe ich auch, die teile ich.
Also fehlen uns die Vorbilder in diesem Land einfach oder sind es die falschen
Interessanter
Vorbilder?
Gedanke, vielleicht fehlen uns die Vorbilder und auch ein bisschen das Wissen darum, welche Vorbilder es denn gibt. Denn wenn die brillanten Wissenschaftler oder auch die Künstler dann eher in ihren eigenen Blasen bleiben und wir auch als Journalisten, als Medienschaffende, die nicht stark genug hervorholen in die Öffentlichkeit, um sie zu ehren und um ihnen Aufmerksamkeit zu geben, wie sollen sich denn dann Zuschauer oder auch Jüngere ein Vorbild an den Leuten nehmen? Um dann genau das zu tun, was du gerade gesagt hast, Jörg, zu sagen, Mensch, jetzt werde ich Quantenphysiker.
Ich werde
nicht Fußballer, ich werde Quantenphysiker.
Ich wollte gerade fragen, wer waren eure Vorbilder? Waren es eher Quantenphysiker oder eher Fußballer in der Kindheit?
Also ich musste, das war ein sehr schwieriger Moment. Das war ein sehr schwieriger, tiefgehender Moment, als klar war, ich würde niemals Profifußballer werden. Ich würde noch nicht mal in der Mannschaft Sus Özbekley und Helwig Lütjen Dortmund, die ich mir ausgesucht hatte, in die A-Mannschaft kommen. Damit war klar, also das ist keine Perspektive. Und dann wurde mein Vorbild Friedrich Nowotny, den du gar nicht mehr kennst. Florian?
Ja.
Kennst du noch Friedrich Nowotny? Friedrich Nowotny war der Leiter des ARD-Studios Bonn. Der hat den Bericht aus Bonn gemacht. So ein Mann mit so einer Brille. Und ich war, irgendwie hatte ich das Gefühl, er ist mit meinem Deutschlehrer verwandt.
Damals war Fernsehen noch schwarz-weiß, ne?
Florian, bitte. Das war bunt, allerprächtigstes.
Bei mir in der Familie war der schwarz-weiß.
Ja, ich wollte gerade die Frage stellen, ob er was mit Jens Nowotny zu tun hat, aber jetzt sind wir ja ganz falsch abgebogen.
Friedrich Nowotny war dann auch der Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Ich hatte jedenfalls, deswegen hatte ich auch immer Probleme mit Mädchen, weil ich hatte in meinem Büro so einen Starschnitt von Friedrich Nowotny hängen, wie er den Bericht aus Bonn moderiert. Weil ich fand das fantastisch. Der hat so ausgestrahlt, ach, diese Politik, ist es nicht herrlich, das macht so einen Spaß, guck mal da, jetzt haben sie das schon wieder gemacht. Und das fand ich, das hat mir gut gefallen.
Hat Politik damals mehr Spaß gemacht als heute?
Naja, ich weiß nicht genau, ob ich glaube, das war teilweise auch ganz schön langweilig, muss man ja auch sagen. Es war ja jetzt
aber es gab schon noch andere Typen, oder? Wenn ich mich an so einen Wehner erinnere.
Was will man den Leuten vorwerfen, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht erlebt haben heute?
Ich würde sie nicht vorwerfen, aber beschreiben kann man es ja schon. Die Frage, wer geht heutzutage in die Politik? Und weil wir gerade die SPD hatten, das waren doch früher mal echte Kämpfer. Also ich will jetzt nicht über Kurt Schumacher reden, ne? Der wirklich noch den Krieg erlebt hat, ein Bein dagelassen hat. Aber wenn ich mir die heutigen SPD-Funktionäre anschaue, den heutigen Generalsekretär, den Finanzminister, die Leute, die dann in der Fraktion sitzen, naja, das sind Leute, die leben nicht nur für, sondern auch von der Politik. Und die haben eigentlich häufig nichts anderes gesehen als diese Partei. Auch Lars Klingbeil, glaube ich, hat nie einen echten Beruf ausgeübt. Ich will ihm das nicht vorwerfen, aber er war halt auf der SPD-Führungsakademie und so hat er seinen Werdegang
gemacht. Man merkt es andersrum immer, wenn jemand tatsächlich beruflich aktiv war. Ich muss allerdings dazu sagen, damit das Bild nicht allzu romantisch ist, also diese Älteren, ich bin, wenn man im Ruhrgebiet aufwächst, von Sozialdemokraten umgeben gewesen, weil völlig klar war, also ich war lange Zeit als Kind auch der Meinung, die Stadt gehört der SPD, die Stadt Dortmund. Und dann die gefielen mir aber alle nicht diese Männer, weil das waren aus meiner Sicht alte Männer mit hässlichen Brillen und dicken Krawatten und deswegen war ich bei den Grünen Ende der 80er Jahre. Das war absichtliche Distanzierung zu denen, weil mir der Ton von denen nicht gefiel, weil ich das Gefühl hatte, mit denen verändert sich nichts und wir sind die starke Kraft und wir verändern jetzt tatsächlich was. Wir hatten einen Oberbürgermeister in Dortmund, Günther Samtlebe, das war so ein bisschen, ja, seine eigene Parodie auch und der hat das Dortmunder Weinfest eröffnet mit dem großen Satz, das Schönste am Wein ist das Bier danach und deswegen...
Also, oh, da würde ich widersprechen.
Und das, hat er sich viele Freunde gemacht wahrscheinlich.
Nein, in Dortmund fand das alle, schon, ja, super, richtig, der Günther, der sagt's mal.
Einer
und,
von uns.
Und das, deswegen, also die, ich weiß nicht, ob ich finde heute, die Herausforderungen sind außerordentlich ernst. Also wenn ich mir damals vorgestellt hätte, dass amerikanische Außenpolitik so wenig berechenbar ist, so fehlerbeladen ist und dass ein Präsident so agiert, wie wir damals uns zusammengeheimnisst haben, weil als linker Grüner war ich ja randvoll mit Verschwörungstheorien, was die CIA nicht alles macht. Und da hatten wir uns vorgestellt, dass Ronald Reagan, den wir damals natürlich ganz stark nicht mochten, dass der so agiert, wie Donald Trump es jetzt macht. Und das sind Herausforderungen, mit denen muss diese Politikergeneration ja jetzt klarkommen. Also einfach ist
ja, ich glaube auch. Also die Polykrise, Multikrise, wie auch immer man sie nennt, die wir gegenwärtig erleben, die führt dazu, dass man ja fast schon in sich selbst zurückkriechen will und die Welt da draußen lässt. Ja, dieser Eskapismus, den man gerade allerorten wahrnimmt, lass mich in Ruhe, ich lese schon gar keine Nachrichten mehr. Das ist aber auch eine Folge von einer gewissen Wohlstandsverwahrlosung. Denn früher waren die Zeiten auch nicht rosig, ja, mit der Kuba-Krise, mit den Aufständen in den Ostblockstaaten und der Frage, kommt da jetzt der böse Russe auch bis zu uns? Auch das Waldsterben, ja, also weil du gerade von den Grünen gesprochen hast, Riesenkrise, alle Wälder weg oder was. Also ich habe schon den Eindruck, es würde uns gut tun, wenn wieder mehr echte Typen in die Öffentlichkeit kämen, auch in die Politik. Es gibt aber einen Grund, der viele abhält, das ist die Shitstormeritis, dass man wirklich immer damit rechnen muss, du sagst einen falschen Satz und dann wirst du so verprügelt, dass du nicht mehr aufstehen kannst. Und zwar gar nicht so sehr in den traditionellen Medien, sondern erstmal in den Social Media Medien und dann übernehmen das aber die traditionellen Medien, was dann da auf Instagram, X und TikTok umhergeht Und dann sitzt der abends bei Lanz und kriegt das auch nochmal links und rechts um die Ohren gehauen oder bei Maischberger. Und das ist ein unseliger Effekt, der ist nicht gut und das hat was mit unserem journalistischen Selbstverständnis zu tun.
Aber ich habe, Florian, da schon mal mit Ralf Brinkhaus, dem ehemaligen Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, drüber gesprochen, weil ich so sagte, Herr Brinkhaus, das war vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr. Ich habe gesagt, Herr Brinkhaus, wissen Sie was, ich würde gerne Oberbürgermeister von Köln, weil ich gesehen habe, als ich da rumging, wie jemand sich an den Dom erleichtert. Und da dachte ich mir, das darf nicht passieren. Das muss, also der Mensch, der sowas macht, muss bestraft werden. Und eine Stadt wie Köln, die, das muss einfach aufgeräumt sein. Das kann doch nicht wahr sein, dass sowas da passiert. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, er hat dann das vorhergesehen, was du gerade gesagt hast. Sie kriegen dann eine Menge Ärger und sie müssen dann den Kurs halten. Und dann entscheidet sich, so sagte Ralf Brinkhaus das, dann entscheidet sich, warum haben sie dieses Amt? Nur weil sie gerne dieses Amt haben möchten, damit sie prominent sind und alle sagen, oha, da kommt ja der Oberbürgermeister von Köln. Oder haben Sie ein Anliegen? Haben Sie ein Projekt? Zum Beispiel, die Kölner Innenstadt aufzuräumen, wäre schön. Das Riesendrogenproblem am Neumarkt zu beheben, wäre schön. Also kümmere ich mich darum. Und dann, wenn das Zweite mein Antrieb ist, dann könnte es sein, so habe ich jedenfalls Herrn Brinkhaus verstanden, dann könnte es sein, dass ich das Gegenfeuer, was automatisch kommt. Ich meine, stell dir mal vor, man sagt jetzt, ich räume die Domplatte auf. Ne? Dann bin ich ein Nazi und weiß der Schinder, ein Polizeistaat und schlimm und der Prügeljörg und so weiter. Also kann man sich alles gleich sofort vorstellen. Und wenn ich aber sage, ja komm, macht ihr, ich weiß, was ich will. Ich weiß, wie das da aussehen soll. Ich weiß, dass Leute da unbeschadet, alle Touristen, die kommen, sollen da unbeschadet, unbelästigt und mit einem guten Gefühl hergehen können. Das heißt, ich kann sicher sein, der Dank kommt irgendwann.
Es gibt ja auch Leute, die so ticken, ne? Der Herbert Reul hier, der Innenminister in NRW, der ist doch so ein
Laumann.
Typ. Laumann, genauso
aber haben
einer.
Aber davon zu wenig von diesen Politikertypen?
Also ich hätte nichts dagegen, wenn es mehr gäbe, die so ticken, die wirklich sich einer Sache verschreiben und dafür einstehen und eben nicht nur der Karriere wegen oder des nächsten Postens wegen Politik machen.
Laumann,
der saß auch hier schon im Podcast, weiß, ja, kannst du ja, verlinken.
Ja, klar. Ja, das machen wir, das suchen wir raus, die Folge.
Laumann, vergangenes Jahr, da als es um diese Sozialmafia ging, das hatte Bärbel Baas doch in den Raum gestellt, hat gesagt, das wird auf mafiöse Art und Weise werden da Sozialleistungen hinterzogen in Schrottimmobilien in Teilen des Ruhrgebiets. Und Laumann sagte, ja, genau, da müssen wir gegen angehen. Dann stockte er und dann sagte er zu mir, ja, aber ich werde ja jetzt diese Leute nicht diskriminieren. Ich sage, was meinen Sie, Herr Laumann? Ja, diese Menschen aus Rumänien und Bulgarien, die werde ich nicht diskriminieren. Ich sage, ja, wieso denn nicht? Ich meine, die machen ja was nicht gut ist. Und dann sagt er zu mir, ja, weil das Kinder Gottes sind. Und dann guckt er wieder woanders hin. Und ich sage so, was ist das denn für eine Antwort? Und dann hat man aber gemerkt, der empfindet das. Und das zahlt dann auf das ein, was wir hier gerade besprechen. Das ist Typ, der ist durch und durch ein gottgläubiger Christ. Und deswegen sagt er sowas, ohne mit der Wimper zu zucken und meint es 100%. Und da müssen wir halt gucken, wo sind die heute? Weil man kann ja auch mit 27 ein gottgläubiger Christ sein. Oder das Gegenteil kann man auch sein.
Ja, und trotzdem ein guter Mensch.
Vielleicht.
Na gut.
Was für eine versemmelte Osterbotschaft von dir, Atheistin. Ja. Man kann auch ohne an Gott zu glauben ein guter Mensch sein.
Ja. Ich würde trotzdem dabei bleiben. Ihr beiden, wir wollen aber nicht zu negativ sein. Wir wollen hier auch mal was Positives in diesem Podcast bringen, gerade nach dieser versemmelten Botschaft. Was läuft in Deutschland gerade gut? Oh, Schweigen.
Also ich habe das Gefühl, die Eisenbahn strengt sich an. Ich möchte, das ist aber auch wieder quasi religiös, an diese neue Eisenbahnchefin glauben, weil sie so ein
Frau Paller,
weil sie so einen sympathischen Eindruck macht, weil sie aus Südtirol kommt, wo man das Gefühl hat, das muss man schon beinahe auf so eine paranormale Weise glauben, weil viele Fakten, die man kennen kann, die sprechen nicht in diese Richtung. Aber ich saß jetzt vergangene Woche auch selbst, habe ich gedacht, es liegt auch an der eigenen Einstellung, dass man sagt, ich sitze doch schön. Sitze ich halt einen Moment länger, aber es ist doch schön. Und dann kommen die mit der Schokolade und die Leute sind nett und so. Also das vielleicht.
Schokolade, das ist aber erste Klasse, ne?
Natürlich.
Jetzt haben wir dich ertappt. Jetzt haben wir ihn.
Ja,
aber die
kann nicht jeder.
Ja, ja.
Die Drohnenmesse zum Beispiel fand ich auch ein gutes Zeichen, diese jungen Leute da zu sehen, die sich so viele Gedanken machen.
Ja. Ich würde daran anschließen und habe schon den Eindruck, wir reden ja jetzt echt schon ganz schön lang darüber, dass Deutschland im Reformstau gefangen sei, dass es nicht vorangehe und so. Und mittlerweile, wenn ich unterwegs bin, draußen mit Leuten rede, gar nicht nur in der Politik, sondern auch mit meiner Bäckerin oder auch wenn ich Leserstimmen lese, dann habe ich den Eindruck, das ist jetzt verstanden. So, also die Mehrheit hat verstanden, es geht nicht so weiter wie bisher. Und wir wollen das aber konstruktiv lösen. Sogar Leute, die dann sagen, so, ich mache jetzt mein Kreuz bei der AfD, sind ja nicht alle vernagelte Nazis, sondern sind häufig Leute, denen geht einfach das gegen den Strich, wie sich das hier in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Und die sagen, da muss jetzt was passieren und sie trauen es den etablierten Parteien nicht zu. Dann muss man miteinander reden, muss miteinander ringen. Man sollte sich nicht gegenseitig canceln und sagen, mit dir rede ich nicht, du Nazi. Dann geht an einen Tisch, man redet, man kommt vielleicht zum Ergebnis, dass man agree to disagree, also man kommt nicht zu einer gemeinsamen Meinung, aber man bleibt im Gespräch. Und diese Dynamik, dass wir das in diesem Land jetzt wirklich schaffen wollen, unseren eigenen Schweinehund zu überwinden und mal diesen Reformstau zu durchbrechen, das sehe ich schon an immer mehr Stellen. Jetzt müssen wir dann halt auch liefern.
Dann will ich zum Abschluss, Jörg, dich noch was fragen. Und zwar, welches Thema haben wir in dieser Woche zu wenig behandelt oder welches Thema hat dich beeindruckt?
Für mich ist das definitiv der Start von Artemis II, der Mondmission. Menschen werden sich so weit von der Erde entfernen, wie sie es niemals getan haben zuvor. Ich finde das absolut faszinierend. Ich muss sagen, dass ich enttäuscht war, weil ich wollte das im Radio verfolgen, weil ich auf der Autobahn fahren musste. Und die ARD-Infonacht hat darüber berichtet, statt den Start zu übertragen, hat darüber berichtet, wie die Ergebnisse in der Champions League der Frauenfußball von Bayern München waren. Und so sehr mich das auch interessiert, so enttäuscht war ich darüber, weil ich finde, das ist einfach spektakulär und alles das, was wir vorhin besprochen haben, zeigt sich darin, ist darin destilliert, mehr oder weniger. Das kann der Mensch schaffen, wenn er gemeinsame Sache macht mit anderen Leuten, wenn ihm die Grenzen egal sind. Donald Trump wird jetzt behaupten, das sei sein Sieg, das kann man mal locker wegignorieren, aber das ist das Ergebnis von Leuten, die ihre Sache genau und die dran glauben. Die sagen, andere Seite des Mondes, da kommen wir hin.
Trotzdem würde ich da einmal den Moralischen machen, wenn ich darf. Man kann sich ja schon fragen, so toll das ist, dass wir jetzt da mit einer Rakete zum Mond fliegen und in der übernächsten Mission möglicherweise auch wieder auf dem Mond landen, was ja echt lange her gewesen ist. Und man auch mitgerissen sein kann von diesem Moment, wenn da der Countdown kommt, 3, 2, 1 und dann rast diese Rakete da in den Himmel. Kann man sich ja schon die Frage stellen, haben wir hier unten eigentlich keine Probleme? Müssten wir nicht dieses ganze Genie, was hinter so einer unfassbaren Leistung steht und auch dem Zusammenwirken von Staat und Privatwirtschaft nicht viel mehr zur Geltung bringen, zum Beispiel bei neuen Ideen gegen die Klimakrise oder bei der Befriedung des Globuses, also überall jetzt Kriege und Konflikte. Also zumindest den Gedanken hatte ich.
Müssten wir.
Also diese Projekte, es gibt auch ein Projekt, das hier aus Berlin gesteuert wird von Professor Heike Rauer, das ist das Plato-Experiment, startet Anfang 2027. Eine Ariane-Rakete, die bringt ein Weltraumteleskop in den Weltraum, um nach anderen Erden, also nach anderen bewohnbaren Planeten zu suchen.
Das heißt, wenn hier alles kaputt ist, können wir dann wechseln?
Genau, das ist der Gedanke, den man denken könnte, wenn man Frau Rauer damit konfrontiert, mit diesem Gedanken, super, Frau Rauer, wir haben den ja hier auch so gut wie kaputt, diesen Planeten, schön, dass wir uns einen neuen finden, dann wird sie einem genau das Gegenteil aufzeigen, wird aufzeigen, warum der Schutz dieses Planeten so nötig ist und gleichzeitig wir aber unsere Neugier erhalten sollen, wenn wir vorhin über Vorbilder geredet haben, warum sollen Leute Dinge tun, warum sollen Leute die extra Meile gehen, das kann von Neugier befeuert sein, das kann davon befeuert sein, dass man sagt, ich akzeptiere nicht, dass das die Marke ist, bis zu der ich gehen darf, sondern ich gehe darüber hinaus. Die Frau Rauer beispielsweise hat 17 Jahre für dieses Projekt bei der ESA gekämpft, weil man auch zwischendurch gesagt hat, teuer und die anderen bekommen, die Spanier wieder und wollen irgendwas. Jetzt wird das starten. Es gibt, das ist ein tolles deutsches Projekt übrigens, also tolle deutsche Beteiligung daran mit spezieller Optik und so. Und ich finde das toll, dass Menschen anzeigen, nein, macht ihr nur, Donald Trump, mach du nur, lüge du nur, erzähl du Quatsch, ist egal, weil wir halten den Kurs und wir wollen das, was um uns herum ist, besser kennenlernen, deswegen begeistert mich das so.
Oder wir halten es mit Lennart von der Drohnenmesse und sagen, wir machen das einfach, weil wir es können.
Okay, da bin ich dabei.
Sehr schön, ihr beiden. Ich danke euch für das Gespräch. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Liebe Hörer, ich hoffe, Ihnen hat das auch gefallen. Wenn Sie Feedback haben, melden Sie sich gern unter podcasts@t-online.de oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht. Sie erreichen uns auch über WhatsApp. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Jörg, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und Florian, auch an dich ganz lieben Dank.
Hat wirklich Spaß gemacht. Danke euch. Sind wir eigentlich per Du oder per Sie?
Per Du. Ich bin ja älter. Hallo dann Florian.
Nochmal, hallo. Hallo, ja, schön. Ich muss fragen, weil im letzten Podcast, in dem wir zusammen saßen, da waren wir noch per Sie. Da war ich aber bei dir eingeladen. War auch schön.